Hallo, ich bin der Stöps. Ich erzähle was über. Du schaust du mal auf den Slide. Jetzt. Okay, also, ich bin der Christoph oder Stöps. Ich beschäftige mich seit ein paar Monaten mit Betriebssystemen, die aus dem Container booten. Gefällt mir sehr gut, aber das erzähle ich jetzt gleich. Ich mache schon ewig was mit Computern. Habe angefangen mit dem Amiga, OS 2, Linux mit dem, ich glaube, mit dem ersten Kernel, den damals das DOS-Magazin 93, 94, 95 auf einer CD ausgeliefert hat. War irgendwas 0, irgendwas. Ich kann mich erinnern, es war zu meinen Studienzeiten. Kernel kompilieren lief immer so 3-4 Stunden auf meinem 486. Das war immer also perfekt so 8 Uhr abends starten, ins Pub auf 1-2 Bier und dann wieder zurück testen, ob es funktioniert hat. Damals war der, also das musste man oft mehrmals machen. Das waren also mehrere Biere, bis der Kernel fertig war. Und als die ersten Distributionen rauskamen, habe ich mit Slackware angefangen. Das hat sich beendet. Ich mag VI, ich mag NeoVim, NeoMat. Also ich lebe auf der Konsole. Ich bin, glaube ich, zu doof für Emacs, also wie gesagt, VI-Jünger und mache mehr und mehr Container. Und deshalb gefällt mir auch dieser Ansatz, in einen Container reinzubooten. Was ist meine Ausgangslage? Ich habe mehrere Rechner, die meisten Gott sei Dank auf Linux, muss aber auch auf Windows mit WSL arbeiten, aber das ist ein anderes Thema, das betrachten wir heute nicht. Ich habe meine .files in Git. Und habe immer wieder das Problem gehabt, auf irgendeinem Rechner, also einem meiner Linux-Rechner fehlt mir ein Tool. Oder es funktioniert ein Update nicht, oder mein Videomeeting funktioniert nicht so richtig und macht immer alles doppelt. Das heißt, ich mache auf meiner privaten Maschine, installiere irgendein Tool, dann gehe ich auf meinen Arbeitsrechner und mache wieder das Gleiche. Ich bin in der glücklichen Lage, ich darf mit einem Linux-Desktop arbeiten. Und von daher, ich habe immer was gesucht, wie kriege ich das Ding irgendwie synchron. Ich habe letztes Jahr hier erzählt, wie ich das mit Ansible mache. Das heißt, ich habe einfach mal erzählt, wie lasse ich Ansible-Tools laufen oder lasse ich Ansible-Skripte laufen, um meine Rechner mit den gleichen Tools auszustatten und mit den gleichen Konfigurationen. Habe inzwischen aufgehört. Wer war letztes Jahr da? Niemand. Gut, dann erzähle ich nichts Neues. Moment. Genau. Ich habe dann um die Weihnachtszeit 23 Video vom George Castro gesehen. Der kommt von der CNCF, also der Cloud Native Foundation, und der hat erzählt, er baut Bluefin und er kommt aus dem Kubernetes-Eck und er liebt Container und YAML und alles toll und wir booten direkt in den Container. Und dann dachte man, das ist ja cool, wie funktioniert das? Das Ganze war basiert auf Fedora Silverblue, das ist also auch ein Produkt, das man seit Jahren anschauen wollte. Und da dachte ich mir, das ist vielleicht jetzt die Chance, dass man einfach mal guckt, was macht der. Weil Container, also Dockerfile zu schreiben, das kann ich. Oder ja, das macht man eigentlich täglich. Das heißt, da habe ich quasi eine große Hürde anzufangen. Deshalb jetzt auch gleich der Disclaimer, macht es bitte, wie ihr damit am besten lebt. Ich weiß nicht so, es macht es seit Jahren, diesen deklarativen Ansatz. Ich kapiere nur nicht so, es nicht. Also mir erschließt sich diese Sprache nicht. Und wer macht nicht so, es? Einer, cool. Also ich habe es versucht, mehrere Wochen, ich komme mit NixOS nicht weiter. Mir hat dieser Universal Blue, Silver Blue, Fedora Ansatz weit besser gefallen. Und, aber keine Missionierung, bitte macht es so, wie euch das gefällt. Das ist einfach jetzt mal eine Option, was könnte man anders machen. Das heißt, was ist ein Immutable OS? Das heißt ja, wir haben, wie beim Containern, wie im Kubernetes, wir haben ein unveränderbares Container-Image. Das heißt, mit dem arbeiten wir erstmal. Das heißt im Prinzip ein schreibgeschütztes oder Read-Only-File-System, auf dem man erstmal nichts installieren oder groß ändern kann. Ich kann atomare Updates machen. Was sind atomare Updates? Ein atomares Update heißt, entweder das Update ist vollständig oder gar nicht da. Das heißt, wenn irgendwas im Update-Prozess passiert, gibt es kein Update. Das heißt, ich mache das jetzt seit über 8 oder 9 Monaten auf meine 2 oder 3 Rechner. Ich hatte noch nie den Fall, dass irgendein Tool nicht mehr funktioniert hat. Weil entweder bricht das Update beim Bauen des Containers, dann mache ich das Update nicht. Oder das Update läuft durch und dann weiß ich, okay, das funktioniert. Und das funktioniert dann auf einem Lenovo, genauso wie es auf einem Asus oder auf einem sonstigen Rechner funktioniert. Das heißt, das Ganze ist auch vorhersehbar, also auch wieder wie Container-Build. Ich kann eine Pipeline laufen lassen, automatisiert aus dem Git. Der baut mein Betriebssystem, ich ziehe mir das Update und boot in den Container. Meine Anwendungen sind isoliert. Das heißt, was das Kernbetriebssystem mitbringt, ist read-only. Und alles, was ich an Anwendungssoftware habe, läuft entweder in einem Extra-Container oder in FlatHub als GUI. Erstmal so. Vorteil. Ja, Sicherheit, klar, weniger Schadsoftware. Es ist stabil, es ist reproduzierbar und cloud-native. Das heißt, wer heute einen Container bauen kann, kann auch ein Silverblue-Image anpassen. Das heißt, Container-File editieren, entsprechende Libraries hinzupacken. Und das Schöne ist halt, normalerweise, wenn du irgendein Update machst, zieht er halt irgendwelche RPMs oder Debian-Pakete und macht dein Betriebssystem. Was passiert mit unseren ganzen Libraries? Was passiert mit Python, PIP3-Packages, mit Kram, den wir aus GitHub runterladen und kompilieren? Das packe ich alles ins Container-File. Das heißt, jedes Mal, wenn mein Container-File baut, baut er auch meine ganzen Abhängigkeiten. Aktualisiert sein Ansible, aktualisiert irgendwelche GitHub-Repos, die ich unbedingt haben möchte und so weiter und so fort. Wobei, wir reden ja hier über das Betriebssystem. Auf meinem Betriebssystem selbst passiert gar nicht so viel. Das sind ein paar grundlegende Tools, das ist mein VI. Da läuft Mail-Synchronisation. Das heißt, ich mache viel mit meinen Mails mit Matt. Kalendersynchronisation, also VDS-Syncer, KHAL. Und das war es ziemlich. Also ein bisschen was mit Systemd, aber im Endeffekt, das Kernbetriebssystem ist sehr klein. Der Rest, das sehen wir später, läuft in Extra-Containern, wo die Shell drin läuft, wo meine zusätzlichen Applikationen laufen und fertig. Die haben den gleichen Vorteil, bauen sich automatisch und entweder sie updaten oder sie updaten nicht. Nachteil, ja, es ist definitiv nicht so flexibel wie irgendwas anderes. Also wenn du heute gewohnt bist, du editierst jedes File oder kopierst irgendwas von links nach rechts, das funktioniert nicht. Die Kompatibilität, das würde ich nicht unterschreiben, durch das, dass wir auf der Konsole sämtliche Container starten können. Das heißt, ich kann heute auf meiner Konsole einen Fedora, einen Red Hat, einen Ubuntu-Container nebeneinander laufen lassen und mit den entsprechenden Bibliotheken auch meine Anwendungen installieren. Hatte vor kurzem, gehen wir jetzt an Swissbit, wir sind YubiKey von Swissbit bestellt. Da stand dann nur groß dabei Linux-Support und dann wollte die Anwendungssoftware installieren. Das gab es aber nur als DEP-Paket, also als Debian- oder Ubuntu-Paket. Konnte auf meinem Fedora also nicht installieren. Da bootet man zur Abwechslung mal einen Ubuntu-Container, testet die UI, die GUI, die Applikation, konnte sie einrichten und fertig. Wenn man auf einem Standard Fedora ist, fängt man halt an mit Alien das Paket zu entpacken, neue RPMs zu bauen. Am Schluss lief es dann nicht einmal. Also ich habe den Alien-Ansatz auch versucht, weil es mit Flutter irgendwie mit der falschen Bibliothek linken. Mit dem Docker-Container ging es, also mit dem Ubuntu-Container ging es dann. Die Speicheranforderung, ich weiß nicht, wer vorhin beim Lyra im Talk war, ging es um Kommandozeilentools und wie groß die sind. Dass ein heutiges buntes Command-Line-Tool 3 Megabyte hat und früher der normale LS 70 Kilobyte. Ja, Speichermengen und Speicheranforderungen sind ein Problem. Wir halten 2 bis 3 verschiedene Container vor, als Fallback, als Rollback-Möglichkeit. Das heißt, den Platz brauche ich auf der Platte. Und wenn du mehrmals die Woche halt 2 oder 3 Gigabyte aus GitHub, GitLab oder im sonstigen Service runterlädst, sollte auch die Internetleitung nicht die langsamste sein. Funktioniert aber eigentlich ganz gut. Also, was ist das? Fedora Atomic Desktop ist mehrere Jahre alt, basiert auf RPM OS 3. Alle GUI-Applikationen, beziehungsweise ein Teil der anderen Applikationen, basiert auf Flatpak. Das kann man mögen oder nicht mögen. Ich muss sagen, ich habe das früher gehasst. Inzwischen funktioniert es sehr gut, seit ich von FlatStill erfahren habe. Das heißt, wenn man Einstellungen ändern möchte in einem Flatpak, in einer Flatpak-Applikation, kann man das mit FlatStill machen. Und dann funktioniert es auch sehr gut. Die restlichen CLI- und GUI-Applikationen können mit Toolbox oder DistroBox laufen lassen, das zeige ich später. Was für Atomic Desktop-Variationen gibt es? Es gibt die GNOME-Variante Silverblue, es gibt die KDE-Variante Kinoid, den Sway Atomic Desktop, das wäre eigentlich mein Favorite, das heißt, ein Tailing Desktop scheitert gerade an meinem Work-Notebook, weil das eine NVIDIA-Karte hat und Sway dummerweise nicht sauber mit NVIDIA funktioniert. Und Budgie, dieser andere GUI-Client. Basierend auf diesen Images, das heißt, du kannst halt mit einer ISO von Silverblue deine Maschine einrichten, die Platte partitionieren und booten. Funktioniert. Danach kann man mit RPM OS Tree im Endeffekt auf sämtliche Pakete, die es da gibt und auch die von Silverblue zum Beispiel abstammen, ein Rebase machen. Das heißt, ich boote einfach in einen anderen Container in der gleichen Technik, der dann vielleicht KDE, GNOME oder sonstiges ist und kann damit arbeiten. Ich könnte da verschiedene abwechselnd starten. Hat manchmal Nachteile, weil er die Config-Dateien für beide UIs in dein Home-Verzeichnis kopiert. Sollte man nicht so oft machen, aber wenn man was ausprobieren will, das funktioniert. Das heißt, in der Theorie könnte ich auf der Lebenszeit meiner Hardware einmal installieren und dann einfach nur mit dem jeweiligen Rebase, mit dem jeweiligen Container die Updates betreiben. Und ich habe früher, ich sage mal, unter Windows habe ich alle 4 bis 6 Monate neu installiert. Mit Linux schaffe ich meistens 18 Monate, aber zumindest 2 bis 3 Mal in der Lebenszeit von meinem Notebook habe ich neu installiert. Und ich hoffe, das erspare ich mir in Zukunft mit diesem Desktop-Ansatz. Universal Blue ist ein abhängiges Projekt von diesem Atomic Desktop von Fedora. Die machen einfach, die nehmen ein Container-File, sagen, okay, from ist mein aktuelles Silverblue-Image und dann packen wir da noch eben Sachen drauf. Das heißt, wir klonen uns Kram von GitHub, wir kompilieren Sachen, wir installieren Software, vielleicht deinstallieren wir auch Software. Ich deinstalliere zum Beispiel immer vom Hauptcontainer immer Firefox. Ich brauche das nicht auf dem Betriebssystem, das holen wir von Flatpak. Es funktioniert. Und auf dem Universal Blue, die haben jetzt ihren extra Ansatz, das heißt, die fahren zusätzlich zu diesen 4 Atomics von Silver Blue einen KDE Aurora, ein Beside, das ist eine Linux Gaming Variante, der läuft sogar auf dem Stream Deck. Das heißt, du kannst halt mit diesem Rebase eine Steam Deck mit entsprechendem Linux starten, mit den Tools starten und weiter Gaming betreiben. Und das Projekt Bluefin eben vom George gibt 2 Varianten, einmal für Entwickler und ein normales, was heißt normales, wo halt nicht ganz so viel Entwicklersoftware drauf ist. Die treiben da irrsinnig viele Späße. Ich habe am Anfang meine ersten Images immer auf Bluefin basieren lassen. Die waren mir dann ein bisschen zu umtriebig. Das heißt, ich bin jetzt zurückgegangen und mache direkt vom Silverblue, glaube ich, meine Container und damit die Abhängigkeiten. Jedes dieser Images gibt es mit dem entsprechenden Hardware-Support. Das heißt, es gibt ein Container-Image mit NVIDIA-Support, einen für Steam Deck, einen für einen Framework-Laptop. Du hast ein Framework, ich hätte ihn nachher gerne mal interviewt, ich suche ein neues Notebook. Gibt aber auch ein Image für Surface-Notebooks oder für Asus-basierte Maschinen. Das heißt, du hast immer genau die Hardware-Treiber mit dabei, die du für deine Maschine brauchst. Und mittels Rebase kann ich wieder zwischen diesen ganzen Dingern wechseln. Das war diese Gaming-Geschichte, das heißt, unterstützt diese Gamepads, Hardware-Support mit der entsprechenden GPU, hat direkt integriert eben den Steam Deck-Support. Ich bin kein Gamer, ich höre nur immer, es ist cool. Der Bluefin-Ansatz, wie gesagt, einmal für Entwickler, einmal für Nicht-Entwickler. Es ist stabil, es ist ein schönes Image. Die Dinosauriers kann man mögen. Es funktioniert auf jeden Fall gut. Was die machen ist, die installieren zum Beispiel vorgefertigt dann wie ein OSS-Code mit der Integration für Portman und Docker-Container. Du kannst also deine Web-Applikation gegen einen Docker-Container betreiben. Alles schön integriert, ohne dass man selber Aufwand reinstecken muss. Wie funktioniert das? Die Images sind OCI-compliant, das heißt, es sind im Endeffekt so wie früher die Docker-Images, halt jetzt Container-D-fähig oder was man eben betreiben möchte mit Portman. Die hosten auf GitHub. Ich weiß nicht, ob es mit GitLab auch gehen würde, weil ich den Suji da hinten sehe, aber basierend erstmal auf GitHub mit GitHub Actions und mit der Registry, die bei GitHub mit dabei ist. Die Images sind signiert mit deinem eigenen Key oder halt Default erstmal mit dem Key von Silverblue. Hat also auch eine gewisse Sicherheit. Das mit den Kernel-Modulen haben wir schon gesagt. Daten und Applikationen sind getrennt. Ich kann einen Rebase ohne Neuinstallation machen. Das heißt auch ein Fedora 39 auf 40 Update. Das ist im Endeffekt auch nur ein RPM OS Tree Update. Das ist Koaktion. Wenn ich weiß, dass der Container baut, sind meine sämtlichen Applikationen, die 39 da waren, weiter da und die Hardware-Unterstützung ist auch weiter vorhanden. Und natürlich Container gelayert. Ich ziehe nicht immer das komplette 10 GB Image oder was es gerade hat. Ich ziehe nur den geänderten Layer. Funktionieren das Ganze basierend erstmal auf RPMOS-Tree? Da sollte man wissen, das Erste, was auf der RPMOS-Tree in der Doku steht, dieses Booten in einen Container ist offiziell noch nicht stable. Ich mache das jetzt seit, wie gesagt, Weihnachten ungefähr, also es ist fast 9 Monate, ich hatte noch nie ein Problem. Das Ding bootet einfach und gut. Sollte mal wirklich was nicht gehen und ich habe es noch nicht gebraucht, Rollback. Das heißt, ich kann jederzeit mindestens 2 weitere Images zurückgehen und ausprobieren, funktioniert es denn da? Der Rollback, also wie gesagt, ich muss es noch nie, aber es tut. Und zur Sicherheit kann man ja immer ein Image pinnen. Das heißt, ich weiß jetzt zum Beispiel mit dem Image, das ich gerade boote, teste ich meine 10 wichtigsten Applikationen, weiß, alles funktioniert. Dann mache ich einen RPMOS-Tree-Pin und dann bleibt dieses Image da und wird auch beim nächsten Update nicht überschrieben. Das heißt, normalerweise würde er immer 3 Versionen vorhalten. Mein gepinntes Image bleibt immer zusätzlich mit da. Braucht mehr Platz, aber ich bin mir immer sicher, okay, das Ding bootet. Im Zweifelsfall kann ich immer zurück. Habe ich Blödsinn gemacht? Ja, genau. RPMOS-Tree basiert auf libDNF und libOS-Tree, das heißt im Endeffekt RPM und DNF-Support, wie wir es aus den Red Hat und sonstigen RPM-Systeme kennen. Kennt Status Upgrade Rollback, das haben wir auch gerade gesagt. Wir sehen es dann hoffentlich auch gleich live. Was haben wir eigentlich zeitlich? Okay. Das war einfach nur die Grafik. Wenn ich auf meinem Betriebssystem, das ist jetzt ein bisschen klein, das schauen wir uns gleich vielleicht nochmal live an, einen RPMOS-Tree-Status mache, sehe ich den aktuell gebooteten Container, das ist der mit dem weißen Punkt. Wenn drüber noch eins ist, dann ist es das Image, das nach dem nächsten Boot aktiv ist. Das heißt, das hat er gerade als aktuell geholt. Und die 2 unteren, bei dem sieht man pinned yes, okay, das ist eins, das ich aufbewahren möchte. Das ist nicht gepinnt, das wird rausfallen beim nächsten Bootvorgang. Aber immer so die Auswahl, okay, ich will irgendwas, ich will in den rein booten oder ich möchte einen Rollback machen und fertig. Wie gesagt, das sind nur die Kommandos fürs Pinning. Ich habe das immer zur Sicherheit gemacht. Ich habe auch immer ein sicher funktionierendes Image gepinnt. Habe es, wie gesagt, noch nie gebraucht. Ich hoffe, ich brauche es auch nie. Das ist das Beispiel mit Unpin und Pin. Das schauen wir uns vielleicht jetzt einfach mal live an. Das heißt, ich mache einen RPMOS-Tree-Status. Ich sehe am weißen Punkt, das ist das aktuell gebootete Image. Ich hoffe jetzt, dass er nicht updatet, weil wir das Konferenz-WLAN nicht. Ich bin gar nicht im WLAN. Gut. Wurst. Also, wir haben ja hier gesehen, wenn es ein neues gibt, würde es anzeigen. Was kann ich machen? Ich spiele natürlich auch gern rum, nicht nur im Container, ich möchte auch mein Betriebssystem ab und zu testen. Wann habe ich mein erstes Red Hat? War glaube ich 2003 oder so. Ich habe 2003 mit Red Hat angefangen, mit GNOME und ich glaube, ich habe einen kurzen Ausflug nach KDE gemacht und dann nie wieder angeguckt. Keine Ahnung. Aber ich könnte jetzt auch KDE testen. Oder ich rebase auf eine bestimmte Version. Ich möchte jetzt zum Beispiel testen, funktioniert in der Version 39 mit dem Datumstempel eventuell meine Software. Oder ich möchte die Bluefin-Variante, die ich selber gebaut habe, booten. Oder ich möchte das Sway-Image booten. Das heißt, er macht einen Rebase, er holt sich den Container. Beim nächsten Bootvorgang habe ich nicht mehr GNOME, sondern Sway. Kann ich nur empfehlen, ist cool. Alle Fenster im Fullscreen. Macht es bitte nur, wenn ihr keine Nvidia-Karte habt. Sieht man vielleicht auch daher, es gibt einen Kommandozeilenschalter für Sway, der heißt, glaube ich, I will never buy a Nvidia again ist gleich 1 und dann würden bestimmte Flickerer nicht mehr passieren, habe ich gelesen. Ich bin dann tatsächlich auf ein anderes Image gewechselt. Wäre aber mein Favorit. Und das ist der ganze andere Kram. Kann man jeglichen Rebase machen, den man machen möchte. Die sind, wie ich gesagt habe, die sind alle signiert. Die mit Stubbs 13 sind sowieso meine. Also das ist mein Custom. UBLO OS wäre das Original. Das heißt, ich kann immer schauen, funktioniert vielleicht bei mir was nicht, funktioniert was im Originalsystem und fertig. Nochmal zur Technik. /etc ist editierbar. Das heißt, wir können unsere Konfigurationen in etc ablegen, DNS-Server installieren, sonstiges. /user ist read-only. Das heißt, ich habe zum Beispiel in User etc sämtliche Config, die nicht veränderbar sind. Die ändere ich nur beim Container bauen. Und der Opt-Support ist nicht wirklich dabei. Das heißt, das ist eigentlich das Manko. Das heißt, haben wir Software, die in OPT laufen soll, dann müssen wir uns irgendwas überlegen. Also entweder wir ziehen es um, aber das ist eigentlich nicht vorgesehen. Habe aber im Desktop-Bereich überhaupt kein Problem. Also hat jemand am Desktop irgendwas in Opt? No. Du, was? Okay. Ja, ich kenne das von der Serverseite. Wie gesagt, ich mache ja geschäftlich sehr viel mit IBM-Software. Also der WebShip installiert sich zum Beispiel nach Opt. Bitte. Fragen wiederholen. Also der Kollege hinten hat gemeint, er hat ein paar Tools in OPT, weiß aber auch nicht mehr welche. Ja. Wie bauen wir unser Image? Nicht schwer, wir klonen uns dieses Image-Template von GitHub. In sämtlichen Images von JubloOS ist die CLI mit dabei. Das heißt, ich habe ein lokales Command-Line-Tool, mit dem ich meinen Container testen kann. Ansonsten würde alles gegen GitHub als Action laufen. Ich kann diese CLI aber auch, wenn ich von was anderem gebootet habe, manuell installieren. Ich darf empfehlen, wenn man diesen Weg geht, macht einmal ein Rebase auf ein original Jublo-Image, dann habt ihr alle Tools da, die ihr braucht zum Bauen. Und danach macht es eine Anpassung, eben dieses Image-Template klonen oder forken und dann kann es losgehen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Also, man kann einmal den Ansatz mit einem Container-File fahren, man kann aber auch noch dieses Blue-Build-Org verwenden, die gehen einen YAML-Ansatz, das heißt, die bauen ein bisschen mehr um dieses Container-File außenrum. Es ist etwas leichter, das Image zu bauen, wenn man mit Blue-Build arbeitet, also finde ich zumindest. Blue-Build-Einrichtung geht über einen Web-Service, erstellt erstmal ein Repository mit Default-Konfiguration, Cosign-Key, das heißt, ich habe danach auch ein signiertes Image, wenn ich fertig bin und kann starten, meine Anpassungen zu machen. Die Doku ist ziemlich gut, also einfach der Doku folgen. Wie sieht mein Root-Verzeichnis für sowas aus? In dem Fall beim Blue-Build liegt da ein Container-File und es würde tatsächlich wie ein Container betrachten. Das heißt, da steht ein Run-Befehl drin, ein Copy-Befehl drin und der kopiert meinen Kram damit rein. Wenn ich es mit dem Blue-Build mache, habe ich Rezepte. Ich habe hier mal rumgespielt eben mit Sway, würde aber auch eben für Nvidia oder nicht Nvidia Notebook bauen und habe dann verschiedene Module, eben AK-Mods für Kernel-Module, die ich zusätzlich brauche. Bling ist irgendein Zusatzkram, nutze ich nicht. Als Container-File hat zwei Vorteile. Ich kann einfach mit Container-Syntax eben Sachen hinzufügen. Ich kann aber auch Binaries aus anderen Container-Layern kopieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, ich nutze manchmal Dive zum Container-Images analysieren oder ich nutze K9S, um bestimmte Kubernetes-Sachen zu machen. Und wenn ich weiß, es gibt einen Container, wo das Tool in der aktuellen Version drin ist, kann ich im Endeffekt den Containernamen mit dem Tag angeben und sage, kopiere mir bitte nur dieses Binary als Layer in mein Container-Image. Da muss ich es nicht irgendwo runterladen, nicht compilen und gar nichts, sondern ich kann es mir einfach als Layer kopieren und kann es dann verwenden. Default Flatpaks, einfach alle Flatpaks, die ich auf beiden Rechnern installiert haben möchte, Firefox und den ganzen anderen Kram. JD GUI zum Java, zum Decompilen zum Beispiel, ist also ein Klassiker für mich. Ich kann Schriften nachinstallieren, die sehen wir gleich noch. RPM-Pakete, die ich drin haben möchte, sehen wir auch gleich noch. Ich kann Skripte laufen lassen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und ich mache zum Beispiel meinen Skripten die ganzen Workarounds. Das heißt, ich habe herausgefunden, zum Beispiel, wenn du VDIR-Syncer laufen lässt, um Kalender und Adressbücher von Google oder Microsoft zu synchronisieren, damit es MAT verwenden kann, gibt es irgendeinen Bug. Und da ist einfach nur ein SDD-Kommando drin, der den Bug behebt. Und das packt man einfach in das Skript rein, das läuft bei jedem Bild und fertig. Yafti ist ein Tool, der kommt, glaube ich, aus dem Bluefin-Bereich. Da haben die eine kleine GUI gebaut, wo der User beim ersten Mal booten in dieses Image gefragt wird, möchtest du Zusatzsoftware installieren, möchtest das Hintergrundbild ändern, brauchst du nur irgendwelche Flatpaks, die kannst dann anhaken, lädt das runter, fertig. Nutze ich eigentlich auch nicht. In den Skripten, wie ich gerade erwähnt habe, das Workaround-Skript zum Beispiel für bestimmte Änderungen, die, wenn der Container fertig ist, read-only sind, irgendwelche Systems-Ds, die ich platzieren möchte, weil ich sie regelmäßig verwende, Registry-Einträge, Distrobox-Config, Desktop-Hintergrundbilder. Also ich packe zum Beispiel die zwei Desktop- oder auch Login-Screen-Bilder, die ich verwende, in User-Share-Backgrounds, da wo es auch GNOME hin kopieren würde. Passiert einfach beim Bauen des Images. Jetzt zum Rezept, das ist jetzt wieder YAML. Wie heißt mein Image? Ublo-Stöps-Main, kurze Description, von was stammt es ab? Also Space Image ist in meinem Fall Ublo as Silverblue, auch wieder das Main, ohne irgendwas. Und welche Module soll er zusätzlich in mein Container-File mit reinpacken? Die Schriftarten kennt zwei Sourcen, Nerdfonts und Google Fonts. Das heißt, ich brauche nur den Schriftnamen, habe die Unterstützung mit den, also wenn ich die Nerdfonts zum Beispiel haben möchte, mit diesen ganzen Gimmick-Geschichten auf der CLI und bei jedem Container bauen, holt er sich die aktuelle Version, packt sie ins User-Verzeichnis und ich kann sie verwenden. Auch sehr praktisch. RPM-Pakete installieren, da sieht man jetzt zum Beispiel, was ich auf meinem Betriebssystem installiert habe, das ist BAT und ISA, also Ersatz für CAT und LS, FD-Find, die Firewall-Config, Flameshots für Screenshots, Fuzzy Finder, Stow für Git, Dot-File-Management, VDSyncer hat man schon, das ist der für Kalender und Adressen. Und für die Virtualisierung die ganzen Wirt-Pakete. Das heißt, ich nutze KVM und libwirt für die komplette Virtualisierung, was ich zusätzlich auf dem Notebook mache. Das heißt, alles, was ich an virtuellen Maschinen laufen habe, läuft im libwirt. Und meine Shell, die C-Shell und die zwei Pakete, die ich entferne, die Language Packs von Firefox und Firefox. Und dann wirft er die aus unserem Paket raus oder wirft das aus dem Image raus und fertig. Vorinstallierte Flatpaks, da holt man sich die Namen einfach vom Flatpak-Server. Ich nutze zum Beispiel DuffMail für die ganze Mail-Synchronisation gegen Google und M365. Das heißt, er holt die Mails bei M365 und packt sie in das richtige Format, dass er dann mit Mut Mails lesen kann und auch verschicken kann. Bitwarden für Passwort, Ablage, FlatSeal, um Flatpaks anzupassen, wenn es um irgendwelche Einstellungen geht. Logseq für Notizen und der Java-Decompiler, weil man manchmal für WebSphere auch decompilen muss und dann weiß ich sicher, die Tools, die ich immer brauche, sind auf der Maschine drauf. Okay, das haben wir schon gesagt. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt, wenn ich was aus anderen Containern kopieren möchte, habe ich einen Copy-Befehl mit einem From, Image-Name, also Container-Name, Docker-Container oder OCI-Container mit der entsprechenden Registry, mit der Version. Wie heißt die Datei im Container und wo willst du hin kopieren? Das heißt, hier die erste Zeile würde aus dem ChainGuard Dive das Binary User Bin Dive nehmen und auch wieder ins User Bin Dive reinkopieren und ich kann es verwenden. Kubectl Helm, ich weiß, ich habe immer die aktuellste Version. Die Workarounds, vorhin auch schon mal erwähnt. Das ist die VDSyncer-Geschichte zum Beispiel, die haben da irgendwas mit OAuth drin und das wird ersetzt mit einem Localhost 888 und danach tut auch der OAuth gegen Google zum Beispiel. Repos. Am Schluss räume ich in dem Skripten auf, das heißt, ich werfe den Cache aus den YAML-Repositories raus, lösche die ganzen gecachten Files, damit das Container-Image kleiner wird. Kann man machen, muss man nicht. Aber etwas weniger zum Runterladen am Schluss. Ich habe hier mit dem T470 zum Beispiel noch so einen Bug, dass der Login-Manager von GNOME, sobald der das erste Mal lädt, meint, er müsste in Standby fahren. Das heißt, da wird das Screen einfach schwarz. Irgendwas mit Wayland, ich habe es noch nicht rausbekommen. Das ist der Workaround. Ich setze den Dämon einmal auf Wayland Enable False. Dann ist der Login-Manager ohne Wayland. Dann kann ich mich anmelden und der normale Gnome ist dann wieder Wayland und das funktioniert alles. Keine Ahnung warum, aber das ist einfach nur der Workaround, dass beide Notebooks sich gleich verhalten. Ich installiere zusätzliche Kernel-Module nach, zum Beispiel den Loopback für die virtuellen Kameras. Das heißt, man kann OBS verwenden, um zum Beispiel dann OBS als Source in Zoom, Teams und sonstigen Meeting-Softwaren zu verwenden. Das heißt, wenn ich heute weiß, ich habe irgendeine spezielle Hardware, wo ich ein Kernel-Modul brauche, einfach ins YAML-File reinpacken und dann packt das auch mit ins Image. Ich würde empfehlen, wenn ihr sowas macht und ausprobiert, versucht immer einen lokalen Build. Der Blue Build Generate macht erstmal, wie sieht das komplette Rezept aus, also mit minus D, ohne minus D zeigt er uns das Container-File. Das heißt, ich habe wirklich meine From-Zeile, wie heißt mein Image, welches Run läuft, welcher Copy läuft und kann auch hier nochmal nachschauen, dass alles passt. Und wenn ich dann sage, okay, das gefällt mir alles, dann mache ich wirklich ein Bild und dann läuft er mal so 5, 6, 10 Minuten und ich weiß, das läuft durch. Die GitHub-Action läuft auch 10 Minuten und wenn man dann immer warten muss, dass das Ding auf einen Fehler läuft, deshalb die Empfehlung, teste das lokal, das geht viel schneller, als diese GitHub-Action fehlt. Ich habe allerdings keinen Weg gefunden, dieses lokal gebaute Image zum Booten zu verwenden. Das heißt, es geht nur das Image aus diesem GHCR-Repository. Aber das kann man ja machen. Das heißt, wenn es einmal lokal gebaut hat, die Action in GitHub triggern und dann tut es auch. So, jetzt haben wir ein Betriebssystem mit den minimalen Tools zum Arbeiten, aber das ist ja nicht alles. Das heißt, wir brauchen ja auch noch so die alltäglichen Tools. Wir brauchen den Matt-Client, wir brauchen einen anständigen Editor, der in meinem Fall VI ist. Wir brauchen grafische Tools vielleicht. Also ich habe auch immer zum Beispiel einen Container dabei, der als Basis Kali verwendet. Also diese Security-Linux-Geschichte, wo die entsprechenden Hacking- oder Security-Tools mit drin sind. Die bereitet man sich mit original Silverblume Toolbox vor. DistroBox ist ein ähnlicher Ansatz. Das heißt, im Endeffekt nutzen wir wieder einen OCI-Container, aber als Shell-Container. Und der basiert im Default, nutzt er erstmal unser Home. Das heißt, ich weiß, wenn ich eine VI in einem dieser drei oder vier Container habe, dann haben alle vier Container die gleiche VI-Config oder die gleiche Editor-Config. Ich kann in diese DistroBox-Container auch grafische Tools mit installieren. Ich habe zum Beispiel in meinem Kali-Container Burpsuit mit drin, diesen Intercept-Proxy, um Web-Applikationen zu testen. Den gibt es nämlich nicht auf Flatpak oder FlatHub. DistroBox-Container kann jegliches Container-Image sein, das wir auf einer der bekannten Registries, angefangen bei Docker Hub, Quay und sonstigen, finden. Unterstützt dabei als Source Podman, Docker oder Lilypod. Das heißt, das Tool, was ihr lokal verwenden wollt, um euren Container zu starten, der eine mag das mit Docker machen, der nächste macht das mit Podman, weil er sagt, das ist ja sicherer. Oder Lilypod habe ich noch nie getestet, keine Ahnung, soll auch funktionieren. Mit dem jeweiligen Tool starten wir unsere Shell. Schaut dann bei mir in etwa so aus. Das heißt, hier sehen wir die Shell von meinem Hostsystem. Sehe unten, mein Container-Prompt ist Username @ in meinem Fall dann immer der Rechnername. Und wenn ich in einer Shell bin, die im Container läuft, dann ist es der User @ der Containername, in dem Fall ist es der Container Fedora. Und ich habe zusätzlich noch so ein Icon eingebaut, dass ich weiß, okay, hier bin ich im Container. Weil ich sehe es sonst nicht. Ich bin ja im gleichen Home. Ich habe im Endeffekt Zugriff auf die gleiche Config, aber bin im Container. Das heißt, ich bin auch wieder unveränderbar, habe meine richtigen Tools mit dabei und habe irgendwie überhaupt keinen Nachteil. Und kann eben Tools aus sämtlichen Bereichen installieren. Das heißt, wenn du halt sagst, ich will Ubuntu-Container, weil Ubuntu gefällt mir die CLI am besten, da sind die Libraries am tollsten, da ist alles am buntesten, dann nimmt man einen Container mit Ubuntu und macht seine tägliche Arbeit. Oder man mischt. Also ich habe meistens 2 oder 3 verschiedene Container am Laufen. Oder man nimmt Fedora oder Arch Linux. Ich weiß, du bist, glaube ich, der mit Arch. Das heißt, dann installierst du halt mit Arch, hast auf deiner Fedora Silverblue Kiste einen Container Arch und kannst genauso arbeiten, wie wenn du direkt ins Arch reingebootet hättest. Man hat den Mix, wie man es gerade braucht. Ist das warm? Wie sieht das aus? Ich kann mit DistroBox Create einfach einen Container lokal starten, in dem Fall zum Beispiel einen Alma Linux 8 Container. Dann startet der und dann kann ich anfangen, mit DNF rein zu installieren. Ich kann auch in der DistroBox INI erstmal einstellen, bitte pack mal in so ein Image gleich mal VI und TMAX mit rein. Soll ja init laufen, soll NVIDIA aktiviert sein, das heißt, lasse ich da drin UI-Tools laufen, die eventuell GPU-Support brauchen. Root, das heißt im Normalfall, der Container ist erstmal rootless. Ich kann zwar sudo machen und im Container installieren, kann aber am Hostsystem nichts verändern, außer das, was ich halt mit meinem User-Recht machen kann. Es gibt aber auch, zum Beispiel für Kali brauche ich bestimmte Geschichten, wenn ich auf einer Netzwerkkarte sniffen möchte, brauche ich richtigen Root. Das heißt, mein Kali-Container ist ein Root-True-Container und da wäre ein sudo tatsächlich so, dass ich Zugriff auf die physikalische Netzwerkkarte habe. Replace-True ist dann nur, wenn man neu baut. Wie gesagt, ich habe meinen Prompt jetzt in der Shell angepasst. Ich sage halt, okay, wenn ich im Container boote, dann gibt es eine Variable Container-ID, dann packt er mir eben ein Icon mit dazu und ansonsten nur einen Hostnamen. Ja, das reicht mir, dann weiß ich ungefähr, wo ich bin. Ich könnte aber auch den jeweiligen Container als Shell nebeneinander starten. Aber ich nutze irgendeinen Terminal-Emulator, also entweder Alacrity oder Kitty oder Westterm. Und habe dann mit TMAX mehrere Sessions nebeneinander. Da finde ich aber den Prompt besser, um zu sehen, wo bin ich denn gerade. Aber das ist egal. Sollte ich mal einen Container brauchen, der nicht auf mein Home zugreifen soll, weil ich eben irgendwas testen möchte, irgendwie einen leeren Python-Container zum Beispiel, wo ich sage, der soll nicht auf die bereits installierten Python-Libs zugreifen, habe ich überhaupt kein Problem, ein Image zu bauen und in einem separaten Home zu starten. Das heißt, ich muss nicht auf die $Home zugreifen. Ich finde es aber irrsinnig praktisch, dass ich im Endeffekt mit verschiedensten Distributionen das gleiche Home schreiben und lesen kann. Den mit dem Root-Zugriff, das habe ich schon erzählt. Das heißt, normalerweise habe ich keinen Root. Und sudo DistroBox ist zum Beispiel nicht supported. Das heißt, ich kann nicht den Container starten als sudo, sondern ich sollte tatsächlich mit meinem Root ist gleich true starten oder eben als Kommandozeilenschalter minus minus root. Und dann habe ich entsprechenden Zugriff auch auf Hardensoftware. Ich habe aus dem Container die Möglichkeit, Hostprogramme zu starten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in so einem Python-Container entwickeln möchte und einen weiteren Container mit meinem Code starten möchte, dann will ich ja nicht Podman im Container starten, sondern oder einen Container im Container, sondern in dem Fall sage ich, bitte führ auf dem Host aus, User bin Podman. Und damit startet der Host den Container, packt meinen Code mit rein und ich kann gegen einen Host testen. Muss also keine Container im Container im Container machen. Das kann man auch in der DistroBox INI definieren. Das heißt, ich habe hier gesagt, okay, Podman Compose, Builder, RPM OS Tree, Flatpak, der NeoVim, die starten alle vom Host. Die müssen erstmal nicht aus diesem Container raus starten. Das ist jetzt zum Beispiel meine Kali-Container-Definition. Das heißt, er installiert, nachdem er das Kali-Image vom Repository runtergeladen hat, zusätzlich Burpsuit, OWASP, ZA-Proxy, Bloodhound ist ein Tool für Active Directory Security, Neo4j ist ein Tool, das braucht man für Bloodhound. Das heißt, immer dann, wenn der Container neu gebaut wird, installiert er zusätzlich die Applikation. Warum installiert er erst, wenn der Container lokal geklont wird? Weil die Tools so groß sind, dass die Container Registry aussteigt. Das heißt, eigentlich hätte ich das Kleine immer beim Bauen gemacht, tut aber in dem Fall leider nicht. Gut, das ist, wie sagen wir eigentlich, zeitlich? Also das habe ich vorhin vergessen, also fragen gern zwischendurch. Also mir ist es völlig egal, wenn jemand zwischendurch reinruft. Einfach fragen. Das Problem habe ich nicht. Ich weiß nicht, warum die in der Doku vorschlagen, Excel oder WL Roots zu installieren für Copy and Paste. Ich bin aber auch lokal immer in der TMAX Session. Und damit kann ich sowieso Copy and Paste von jedem Fenster in jedem Pane machen. Kann man machen. Das ist das mit den Applikationen, das habe ich schon Zeit. Es gibt ein eigenes Repository, um diese Toolboxes zu bauen, also die Container. Entweder man nutzt die vom Toolbox-Projekt, die sind an sich schon ganz gut. Da gibt es ein Image von Bluefin, es gibt ein Image von Wolfie. Die sind immer für eine bestimmte Sache gebaut. Ich habe irgendwann mal angefangen und gesagt, ich nutze eigentlich immer nur Fedora und Ubuntu und mein Kali. Den Kali gibt es nicht im Toolbox-Verzeichnis, den haben wir selber gebaut. Und die anderen beiden bestehen immer aus zwei Definitionsfiles, das ist ein Container-File und ein Packages-File. Im Packages sind alle RPM-Pakete, die ich in meinem Fedora-Container haben möchte, oder eben apt-Pakete, die ich in meinen Ubuntu- und Debian-basierten Paketen haben möchte, Images haben möchte. Und im Container-File ist alles, was halt nicht über dieses Packages passiert. Das heißt, Klonen von GitHubs, Compilen und so weiter und so fort. Schauen wir das mal kurz an. Ich wollte das eigentlich vorhin noch mit Ding zeigen. Das machen wir vielleicht später. So. Toolbox, Fedora. Okay. Also in meinem Container sind drin Image Magic, ANSI-Filter und ein paar so andere Tools. Das ist jetzt ein bisschen eine längere Liste. Also ich installiere 48 Tools nach und mein... Ich bin halt zu blöd für VI, vielleicht sollte ich doch Emacs machen. Container. So. Beim Toolbox-Container das gleiche, eine From-Zeile, von welchem Container, auf welchem Container-Image basiert. Dann der Label ist egal. Zeile 8, Copy. Er kopiert die zwei Dateien, die in dem Verzeichnis liegen, ins Image und führt sie dann aus. Bei den Packages, als Beispiel zum Beispiel, ich habe mal LazyGit getestet. Ich komme auch damit nicht klar, ich muss glaube ich irgendwann mal eine Git-Schulung machen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel LazyGit, was nicht in Packages vorhanden ist, installieren möchte, kann ich hier ein DNF mit einem zusätzlichen Copper laufen lassen und kann ich aus einem anderen Repository LazyGit installieren. Ich kann... LazyGit nehmen... Die Language-Server für mein NeoVim installieren. Das sind halt irgendwelche NPM-Pakete. Damit habe ich den Support für Ansible, Lint, Rechtschreibprüfung etc. in meinem VI, also in meinem NeoVim. Auch immer nach dem Bauen. MKDocs, wer gerne Doku mit Markdown schreibt, das ist ein PIP-Tool. Das heißt, damit holt er sich aus dem PIP-Repository oder aus dem Python-Repository die entsprechenden Pakete. Das heißt, ich installiere in der Zeile den MKDocs-Kram, Ansible Core in einer bestimmten Version. Das heißt, ich weiß, wenn ich in dem Container drin bin und Ansible gegen irgendeinen Server fahre, ist schon alles richtig vorbereitet und die richtige Ansible-Version installiert. Ich mache meine Dokumentationen, also ich finde MKDocs zwar manchmal ganz cool, meine eigenen Dokus laufen aber auf ASCII-Doctor. Oder auch meine Präsentationsslide, daher brauche ich ASCII-Doctor Support. Das ist jetzt wieder Ruby-basiert, das heißt, wir brauchen Gem zum Installieren. Gem ist ein Paket, aber der Rest wieder nicht. Das heißt, wir packen mit Gem Install die entsprechenden Ruby-Pakete mit dazu. Dann wieder VDIR-Syncer-Test fixen, wie beim Hauptcontainer. Zusätzliche Tools aus anderen Containern kopieren. Und kube-context und kube-namespace aus GitHub runterladen und ins User-Bin kopieren. Damit weiß ich, mein Fedora-Image ist komplett fertig, alle Tools drauf. Christian, ich glaube, du hast heute gefragt, wie bekomme ich eigentlich das hin, dass meine ganzen Tools, die ich gerne dabei habe, auf der jeweiligen Maschine sind. Ich glaube, dass der Container-Ansatz ein ganz guter Anfang ist. Dann hast du Shell, du weißt, alle Tools sind da und du kannst einfach starten. So. Ich wollte es aber nicht abhalten zu gehen. Gell? Also ich weiß nicht, du sahst gerade so aus, wenn du durchstartest. Aber gut, das Container-File haben wir auch gesagt. Das ist als Image, als Beispiel, das haben wir gesehen. Das Image-Bauen des Containers ist auch wieder eine GitHub-Action. Das heißt, ich weiß, im GHCR liegt dann das entsprechende Image, ich kann es runterladen, entsprechend updaten und fertig. Wie manage ich meine Konfiguration? Was haben wir zeitlich eigentlich? 15, passt. Das habe ich letztes Jahr schon erzählt. Also ich habe vor Jahren mal angefangen und lege sämtliche Config-Dateien, die mir wichtig sind, Terminal, Bash, C-Shell, ASCII-Doctor, in ein Git-Repository, in entsprechende Unterverzeichnisse. Ich hoffe, das kommt jetzt hier, ja. Und nutze dann Stow, um Symbolic Links zu generieren. Das heißt, ich habe zum Beispiel in meinen Dot-Files ein Unterverzeichnis NeoVim, in dem NeoVim-Verzeichnis die Config. Die Config vom NeoVim liegt unter .config, nvim und dann halt dieser ganze Lua-Tree. Wenn ich dann Stow NeoVim ausführe, macht er mir Symbolic Links am richtigen Platz in meinem Home-Verzeichnis und zieht immer die gleiche Config. Sollte ich auf Rechner 1 irgendwas ändern, checke ich das Ding im Git ein, hole mir das am anderen Rechner und habe die gleiche Konfiguration. Das heißt, wenn ich gewohnt bin, dass ich hier irgendeinen speziellen Language-Server im NeoVim verwende, dann hole ich mir das. Ich konnte super versionieren. Ich habe jederzeit eine Möglichkeit, wenn ich Blödsinn gemacht habe, ein Rollback zu machen oder jetzt zurückzurollen im Git. Und verlinkt immer auf Dateien aus meinem geklonten .file-Verzeichnis. Ich habe gesehen, bei Bluebuild gibt es ein extra Modul Chemois, das genau dieses machen soll, habe ich aber erst Anfang der Woche gelesen, ich habe es noch nicht getestet. Das heißt, damit könnte ich meine .files innerhalb meinem Container-Management bauen. Das heißt, ich konnte es genauso bauen, ich integriere das gleich in mein Silverblue-Verzeichnis oder in mein Silverblue-Image, so, Verzeichnis. Was zusätzlich in allen Container-Images von Universal Blue drin ist, ist Just. Das ist sowas ähnliches wie ein Makefile. Das heißt, die bundeln da im Endeffekt Befehle. Es steht dann auch in der Doku drin, wenn du grub rekonfigurieren willst, führ einfach nur Just Regenerate grub aus und dann führt er halt einfach die Befehle da untereinander aus. Oder für Just Logs This Boot aus, führt er sudo journalctl -b0 aus und dann sehe ich die Journal Messages von diesem Bootvorgang. Wenn ich die vom letzten Bootvorgang sehen möchte, nehme ich die anderen. Nutze ich fast nie, ich kann mir die Journal-Befehle merken, aber ich denke, wenn du heute Anfänger auf der Konsole bist, könnte das helfen, um ein bisschen besser reinzukommen. Was ich auch schon gehört habe, ja, warum ist das immer alles CLI? Gibt es das nicht in der UI, also es gibt kein GUI-Tool. RPMOS-Tree zum Beispiel, diesen ganzen Rebase-Kram, kann ich nur auf der Konsole machen. Ich kann auch eigene Shortcuts machen, wie gesagt, mache ich nicht, ist aber eine Möglichkeit. Und damit haben wir 12 Minuten für Fragen. Wer wird es ausprobieren? Ich fange mit der ersten Frage an. Also gesagt, ich bin seit 8 Monaten dabei, ich bin total happy und ich mache jetzt Linux am Desktop seit 2005 oder 6. Also sagen wir mal so knapp ein bisschen über 10 Jahre, 15 Jahre. Ich hatte noch nie so wenig Probleme mit irgendwas. Also ich hatte ja vorher, ich habe schon alles gehabt, also ich habe mit Arch Linux schon rumprobiert, Manjaro, mit richtigen Fedora, mit Ubuntu und immer ging irgendwas. Und entweder hast du mit dieser Nvidia-Geschichte immer ein Problem, dass die dann entweder nicht aktiv ist, wenn man es am zweiten Bildschirm braucht oder sie ist aktiv und verbraucht dann eine Mordsmenge Akku. Oder warum ich bei Arch Linux zum Beispiel aufgehört habe, das war, ich habe keine Ahnung, ich war zu blöd für die Soundkonfiguration. Ich habe in jedem Meeting irgendwie ein anderes Mikro aktiv gehabt. Der hat nie die Default-Mikros gezogen. Das war dann ein Grund zu wechseln. Das Gleiche ist mir bei PopOS passiert. Hier tut es einfach. Oder ich weiß inzwischen einfach mehr. So. Aber nur. Es gibt keine Waffeln, das ist der Lyra. Ähnlicher Dialekt, aber keine Waffeln.
Ja, vielen Dank. Ich probiere gerade mit ähnlichen Dingen, bin aber noch nicht so weit gekommen aus Zeitgründen. Also ich will eigentlich auch unterunter sowas wie ein Alpine Linux haben, also so ein wirklich radikales Linux, wo nicht mal eine glibc drauf ist, weil mir dieses Shared Library Geraffel auch auf die Nerven geht. Was ich gemerkt habe, du kannst in den unterschiedlichen Containern zum Beispiel auch eine unterschiedliche Netzwerkkonfiguration haben. Ja. Du kannst die, die Namespaces in Linux ja voll ausnutzen. Du nutzt jetzt hier praktisch nur den Filesystem-Namespace, aber du könntest auch einen Browser haben, wo du ein VPN hast,
ja,
mit deinem Arbeitgeber und nebenan einen Browser, wo du...
Du kannst einen Container bauen, der VPN hat und da die kompletten GUIs für diesen Container einbauen.
Die kannst du auch kombinieren. Also hast du sowas, ja, Docker Compose-ähnliches auch gemacht?
Ja. Gut. Also klar, kannst du nebenbei machen. Also ich lasse auch regelmäßig normale Podman-Container laufen, aber meine Shell-Container sind tatsächlich alle mit DistroBox gestartet. Eben damit die Home-Integration passt, damit ich nicht nur extra diese ganzen -V und sonstige Mount-Geschichten machen muss. Das macht DistroBox für mich automatisch. Ja. Ich weiß gar nicht, das ist die letzte Session vor der Abendveranstaltung. Da kommt eine Frage. Gut. Ich will nicht zwischen dem Bier und euch stehen.
Ja, danke für den Vortrag erstmal. Eine Frage. Also bei den Shell-Containern, da hast du ja ein Shared Home.
Ja.
Wie ist das bei den grafischen Containern? Und wenn da verschiedene Betriebssysteme mit unterschiedlichen Softwareversionen haben, zum Beispiel KDE, hast du da auch ein Shared Home? Und was ist mit den Configs? Das könnte ja gegenseitig irgendwie sich in die Quere kommen.
Also,
wie ist das gelöst?
Der tut gerade nicht. Container mit GUI meine ich, du hast zum Beispiel einen Container mit Firefox. Und dann, also mit einem Container mit Firefox ESR. Und du hast einen anderen Container mit einem Firefox 129 XY, weil du irgendwas testen musst. Aber ich habe keinen Container mit KDE. Das ist das Betriebssystem. Das heißt, ich boote in GNOME, ich könnte aber auch in KDE booten. Aber dann bin ich erstmal da und sämtliche UI-Applikationen, die ich nach dem Bootvorgang starte, starten in der GNOME-Session. Und nicht irgendwie nur zusätzlich parallel irgendwas mit KDE. Aber du hast einen guten Punkt, weil wenn du dieses Hopping zwischen KDE, Sway, GNOME machst, dann schreibt er natürlich die Standard-Doku erstmal in dein Home. Und
genau,
die beißen sich manchmal.
Mit KDE, da hast du bei Arch jetzt irgendwie die KDE 6-Version und bei Debian, wenn du zum Beispiel hast, dann hast du 5.27. Ne? Und das kommt sich sicher in die Quere, zumindest wenn man wieder zurückgehen will.
Richtig. Da gibt es in der Doku, beziehungsweise es gibt ein Video vom George Castro, wo er zeigt, wenn du so ein Distro-Hopping machst, dass du eben mal kurz KDE oder eine bestimmte Version von KDE testen willst, dann macht der Beta, also wir schreiben im Endeffekt auf ein BTRFS-Filesystem und er macht im Endeffekt ein Backup vom Home, testet dann und spielt dann das Backup zurück, um eben diese ganzen zugemüllten Configs wieder loszuwerden.
Okay, danke.
Aber das ist eine gute Möglichkeit. Also auch die Befehle komplett dokumentiert bei denen im Blog. Einmal kurz wie machen die? Sie machen einen Snapshot im Endeffekt vom ButterFS und spielen den dann am Schluss wieder ins Home zurück. Tut sehr gut, habe ich schon getestet.
Okay, super, danke.
Dann hätte ich im Anschluss tatsächlich auch noch eine Frage.
Ja.
Wie schaut das ist ja kein normales Fedora, was man sich auf dem Hostsystem installiert? Das ist ja ein spezielles. Mhm. Wie schaut es da mit Festplattenverschlüsselung aus? Ist das dennoch möglich, ja, obwohl man diese ganzen Distrobox-Geschichte hat, dass andere Container drauf zugreifen?
Du hast im Setup im Endeffekt ein Standard-Fedora-Setup mit dem kompletten Disk-Management, was du bei einem normalen Fedora auch hast, mit der Plattenverschlüsselung und alles zum Auswählen, also LookFS und den ganzen Kram. Und der Rechner ist komplett verschlüsselt, funktioniert ganz normal und trotzdem bootet er in den Container und tut alles. Hindert dich nicht. Da haben wir noch einen.
Wie weit muss man denn das Grundbetriebssystem dann noch warten?
Gar nicht.
Also, aber muss ich nicht zumindest irgendwie mal den Kernel updaten?
Das macht mein Image.
Ah, okay.
Also, mein Betriebssystem-Image basiert auf Silverblue Main. Und im Silverblue Main wird jeden Abend um 17 Uhr gebaut. Mhm. Meine Images, also ich baue inzwischen dreimal die Woche, weil ich finde einfach die Rechenpower ein bisschen zu viel. Ich will gar nicht jeden Tag updaten. Aber im Endeffekt, das Default für diesen U-Build ist, du startest dein lokales Custom-Build um 18 Uhr. Das heißt, du weißt, das U-Blue-Image ist fertig, da ist der aktuelle Kernel drin, da sind die aktuellen Module drin und du baust dann deinen Zusatz auf Basis des letzten aktuellen U-Blue-Images. Das ist aber auch da, wo es manchmal knirscht. Das heißt, wir haben verschiedene Repos, die voneinander abhängen. Das heißt, wir haben einmal im Silverplume Main zum Beispiel den Kernel, wie du ansprichst, die AK-Mods, aber zum Beispiel also die Module, die ich zusätzlich laden möchte oder Seiten laden möchte, die kommen aus einem anderen Repo. Und manchmal kann es passieren, dass die Modules noch nicht auf dem aktuellen Kernel sind. Und dann kriegst du aber beim Build einen Fehler. Das heißt, dann sagt er, puh, kann ich nicht installieren, weil du hast jetzt einen 6.8er Kernel, aber dein Modul ist 6.7. Dann bricht der Image-Vorgang ab und du hast ja kein neues Image und kannst auch nicht neue updaten und fertig. Und dann das Maximum waren, glaube ich, mal 3 Tage, wo das war. Da knirscht es kurz, dann gehen 3 Tage die Updates nicht und am 4. Tag läuft deine GitHub-Action wieder durch und du hast ein aktuelles System und fertig. Aber du hast nie irgendwie ein Problem, dass du sagst, ich habe jetzt einen Kernel, wo Module fehlen. Sondern er würde einfach dieser atomare Ansatz entweder komplett updaten oder gar nicht. Und das tut sehr gut. Irgendwo dahinter war noch was. Du noch? Genau. Da wirst du jetzt werfen müssen. Nee, reicht doch nach hinten.
Ich wollte fragen wegen in der Richtung Gaming.
Ja.
Der Container, ich weiß nicht, wie die Performance ist, wie die da ausreicht, ob die komplette CPU-Leistung und die GPU-Leistung genutzt wird.
Also ich habe keinen Unterschied gemerkt. Also ich boot ja, also ich habe als Arbeitsmaschine so ein X1 Extreme mit 16 Cores und 64 GB RAM und virtualisiere mit dem Ding eine komplette WebSphere und Kubernetes-Umgebung nebeneinander. Das habe ich vorher gemacht und mache es heute und ich kenne eigentlich da keinen Performance-Unterschied. Das heißt, der greift im Endeffekt nativ auf die Hardware durch. Und von daher würde ich auch vermuten, ich bin kein Gamer, aber ich würde vermuten, dass das Basalt die gleiche Performance liefert, die heute dein Steam Deck oder dein Linux-Rechner liefert.
Also wenn man die AMD-Architektur und die NVIDIA-Architektur zusammensetzt, wird wahrscheinlich auf den Ursprung der Treiber draufgehen und dementsprechend die Hardware nutzen, die er vorhanden hat im Rechner.
Also da ist keine Emulation dazwischen, der greift komplett durch,
okay.
Auch wenn er in Container bootet. Die ganze Technik basiert auf CoreOS, also das ist ja nichts Neues. Der CoreOS hat ja Red Hat irgendwann gekauft und angepasst und du kannst die gleiche Technik auch heute im Serverbereich machen. Das heißt, du basierst auf CoreOS und machst deine Server auf Images. Auch da greifen wir komplett auf den Virtualisierer oder auf die Hardware durch.
Okay. Die Treiber werden dann auf dem Default gesetzt? Oder auf die VM oder auf den Container?
Das kommt immer drauf an. Okay. Du hast ein Image, in das du reinbootest, da sind alle Treiber drin.
Okay.
Die Shell-Container brauchen eigentlich keinen Treiber, weil die greifen durch.
Das ist richtig, stimmt.
Genau.
Danke. Das wäre so meine Frage gewesen, weil ich wollte einfach mal ein alternatives Betriebssystem als statt Windows nutzen und das wäre halt vielleicht eine interessante Idee. Danke sehr.
Also von Windows weg ist immer eine gute Idee und ich habe irgendwo zumindest mein Mastodon oder meine Mailadresse drauf. Solltest du Probleme haben, bist herzlich willkommen, eine Mail zu schicken. Wir werden was finden, dass du da glücklich wirst. Okay, weitere Fragen? Ansonsten sind wir jetzt ziemlich mit 28 durch. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf der Forscon. Ich habe vorhin das Danke-Sagen vergessen. Also danke an die Organisation, Familie etc. Ich war die letzten Tage nicht wirklich ansprechbar, weil die Folien nicht ganz fertig waren. Aber die sind aber sehr genügsam und lassen mir das durchgehen. Von daher, wir haben nur einen Tag. Wir sehen uns vielleicht heute Abend am Abendevent. Ganz viel Spaß und schaut euch noch was an.